21 Monate Krieg oder ein Leben in apokalyptischen Umständen. 300 Patienten pro Tag sollten wir sehen, jetzt sehen wir mehr als doppelt so viele.
Ihr habt da geschrieben von Reinigungskräften, die die Pflegeaufgaben übernehmen. Es gibt einfach kein Trinkwasser, es gibt keine Sanitäreinrichtungen.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Ja, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie dran sind. Ich begrüße Sie zu dieser Podcast-Folge. Ja, wir schauen einmal mehr nach Gaza, meine Damen und Herren, wo jetzt erstmals seit Monaten wieder Hilfslieferungen im größeren Stil in das abgeriegelte Küstengebiet gebracht werden können. Rotkreuz und Rothalbmond-MitarbeiterInnen sind ja seit Beginn des Konflikts vor Ort und helfen da jeden Tag und jede Nacht, wo sie nur können. Und mit einem Rotkreuz-Mitarbeiter aus Österreich bin ich jetzt telefonisch verbunden, nämlich mit dem Jürgen Hügel. Jürgen, du bist uns aus Kairo zugeschaltet. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Jürgen.
Hallo.
Du koordinierst die internationalen Hilfen eben von Ägypten aus, bist jetzt seit 10 Tagen vor Ort, aber mittlerweile das zweite Mal jetzt in Ägypten. Erzähl uns doch mal, es heißt, die Lage für die Bevölkerung sei absolut erschreckend. Das liest man auf den verschiedensten Seiten. Jetzt gab es monatelang keine Hilfsgüter, die nach Gaza eingeführt werden konnten. Wie geht es den Menschen vor Ort?
21 Monate Krieg bedeuten für die Menschen in Gaza ein Leben in apokalyptischen Umständen. Fast alle wurden mehrfach aus ihren Behausungen vertrieben. Leben unter Zeltplanen oder wer Glück hat, kann im Zelt leben. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, keine Abwasserversorgung, keine funktionierende Toilette. Und nachdem fast 18 Wochen lang fast keine Hilfe in Gaza angekommen ist, gibt es eine Hungersnot, in der bis jetzt mehrere hundert Menschen gestorben sind, wo wir zehntausende Fälle von Kindern, von Frauen haben, die dringend Unterstützung brauchen, die dringend Behandlung brauchen für ihren Mangelzustand, wo aber nur sehr eingeschränkt das, was sie brauchen, Nahrung, Spezialnahrung für die Unterernährten, verfügbar ist.
Also das untermauern jetzt nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen leidet tatsächlich fast ein Viertel der 2,1 Millionen EinwohnerInnen im Gazastreifen, ebenso wie du es jetzt auch beschrieben hast, unter hungerähnlichen Bedingungen. Tausende leiden an akuter Unterernährung. Was beobachtet ihr denn da auch in diese Richtung, zum Beispiel im Feldspital Rafah, auf das wir später auch noch zu sprechen kommen?
Im Feldspital des IKRK sehen wir tagtäglich uns konfrontiert mit Menschen mit Kriegsverletzungen, mit Schusswunden, Brandverletzungen. Wir sehen aber genauso die Patienten mit chronischen Erkrankungen, Patienten mit Diabetes, Patienten mit Bluthochdruck, für die es aber leider keine Medikamente mehr gibt. Und wir sehen leider in den letzten Monaten zunehmend Patienten, die an Unterernährung leiden, Kinder, Frauen, Schwangere, die definitiv zu wenig zu essen haben. Und auch hier ist es schwierig, die Spezialnahrung, die Therapie, die diese Menschen brauchen, in Gaza derzeit zu geben.
Bleiben wir vielleicht gleich beim Feldspital. Wie steht es denn um dieses Feldspital des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Rafah? Es ist ja tatsächlich das letzte funktionierende Krankenhaus in der Region. Ist das so richtig?
Es ist das letzte uneingeschränkt funktionierende Krankenhaus in Gaza. Mhm. Und dieses Feldspital wurde vor ungefähr 15 Monaten aufgebaut mit dem Ansatz, zusätzlich hier Kapazitäten zu schaffen. Mittlerweile ist es sowas wie das Rückgrat der Patientenversorgung im Süden von Gaza geworden. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann haben wir mehr als 125.000 Patienten, die wir in diesen 15 Monaten behandelt haben. Wir haben 6.500 OPs durchgeführt. Wir haben ein Drittel der Patienten, die dort ins Spital kommen, sind Kinder, sind unter 18. Und ausgelegt war das Spital eigentlich auf eine Zahl von 300 Patienten pro Tag oder rund 2.000 pro Woche. Mittlerweile sehen wir dort rund 5.000 Patienten pro Woche.
Das ist unglaublich. Wie kann ich mir grundsätzlich dieses Feldspital vorstellen? Vielleicht, wie schaut das genau aus?
Es ist de facto eine kleine Zeltstadt. Eine Zeltstadt, die in der alles untergebracht ist, was ihr in einem österreichischen Bezirksspital etwa auch sehen würden. Wir haben Bettenstationen, wir haben OP-Säle, allerdings in einem Zelt. Mhm. Wir haben alles, was an Infrastruktur nötig ist. Wir haben die Apotheke, die Hygienebereiche, die Waschbereiche, die Wäscherei des Spitals. Wir haben den Ambulanzteil des Spitals, wo täglich ja, bis zu 500, 600 Patienten durchlaufen. Und de facto, ja, es ist ein kleines Spital unter freiem Himmel in Zelten.
Und welche Operationen können dort durchgeführt werden?
Um es medizinisch zu formulieren, das ist so die allgemeine Chirurgie, mit einem Schwerpunkt allerdings auf Kriegschirurgie. Wir haben dort Kriegschirurgen, wir haben erfahrene Mitarbeiter, die in Konflikten schon gearbeitet haben. Das ist eigentlich vom Blinddarm bis zur Amputation, bis zum Bauchdurchschuss kann man dort alles operieren.
Mhm. Und ihr habt es in einer Aussendung geschrieben, das fand ich, da hat es mir wirklich alle Haare aufgestellt. Es heißt, dass eigentlich alle, die dort mitarbeiten in diesem Feldspital, bei allem mithelfen. Also auch, wo sie eigentlich gar keine Kompetenzen haben, einfach weil es gar nicht anders geht. Ihr habt es da geschrieben von Hebammen, die Hände halten, von Sterbenden, von Reinigungskräften, die Pflegeaufgaben übernehmen. Ist es wirklich so dramatisch?
Naja, bedenke, 300 Patienten pro Tag sollten wir sehen, jetzt sehen wir mehr als doppelt so viele. Und das Ganze ist sehr oft auch, und das ist in den letzten Monaten gehäuft vorgekommen, bei sogenannten Massenanfällen von Patienten. Also Dutzende von Patienten nach Angriffen, die auf einmal kommen. Schwer verletzte, zum Teil tote Patienten. Und da ist es einfach notwendig, jede Hand dass jeder Hand anlegt und dass jeder und jede einspringt, wo es gerade gebraucht wird. Und dann, ja, du hast es erwähnt, dann halten eben die Hebammen den Sterbenden die Hände und dann müssen auch die Pflegekräfte für Hilfsarbeiten im Pflegebereich, dann müssen auch die Reinigungskräfte für Hilfsarbeiten im Pflegebereich einspringen und dann machen die Physiotherapeuten die Wundreinigung und das Ganze 24/7 und in einer wirklich belastenden Atmosphäre, wo man auch hin und wieder mal die Kugeln pfeifen hört und wir haben es auch schon gesehen im Feldspital, auch die Kugeln irgendwelche Querschläger irgendwo im Spitalsbereich einschlagen.
Es wird ja auch natürlich Kindern psychologisch geholfen, die sich da in seelischer Not befinden. Wie funktioniert da psychologische Hilfe? Wie kann ich mir das vorstellen?
Kein Kind in Gaza überlebt diese Situation ohne Trauma. Jedes einzelne Kind ist in einer unglaublichen Belastungssituation, genauso wie die Erwachsenen. Und was wir versuchen, ist ein wenig Alltag zurückzugeben, den Kindern auch vielleicht ein Refugium zu geben, einen sicheren Raum zu geben, in dem sie einmal Kind sein können für ein paar Stunden wenigstens, wo sie wieder mal spielen können, wo sie vielleicht auch wieder mal lachen können. Also es ist eigentlich sehr basal, was wir versuchen hier zu tun mit großartigen psychologischen Therapien können wir in der Situation, in diesem Kriegsalltag leider nicht aufwarten. Das wird Sache der nächsten Jahre und viele Jahre sein, diese Traumata, die die Kinder hier leiden, wieder aufzubereiten.
Eine Geburtenstation gibt es auch, oder? Gibt es da Schönes zu berichten?
Positiv, wir haben ungefähr 500 Geburten bis dato im Feldspital gehabt. Und wer schon mal eine Geburt miterlebt hat oder selbst Kinder hat, weiß, was für ein wunderbares Ereignis für alle, die dabei sind, so eine Geburt sein kann. Allerdings kommt das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wunderschön, neues Leben zu sehen, einen jungen Menschen, ein Baby auf die Welt zu bringen, wunderschön in die Augen der Mutter normalerweise zu sehen, aber auf der anderen Seite ist da das weinende Auge, das damit die Sorge um die Zukunft dieses Neugeborenen hochbringt. Und man hat sich überlegt, okay, aber was wird das Kind in den nächsten Monaten sehen?
Ja, Jürgen, aktuell ist es ja so, dass Lkw mit Hilfslieferungen nach Gaza dürfen. Wie lange das natürlich so bleibt, das weiß niemand. Aber aktuell ist es der Fall. Wie gestaltet sich denn das im Moment? Funktioniert das?
Wir haben es in den letzten 4 Tagen, seitdem die Grenzen von Gaza wieder aufgegangen sind, geschafft, 5.000 Tonnen Hilfe allein aus Ägypten über die Grenze zu bringen und in Gaza zu verteilen. 5.000 Tonnen oder rund 450 LKWs, für alle, die gerne an LKW-Ladungen denken, sind aber trotzdem ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was wir brauchen, ist definitiv die Fortsetzung dieser Grenzöffnung. Derzeit sind die Grenzen ja nur für insgesamt eine Woche geöffnet. Und wir brauchen für wirksame Hilfe wirklich eine anhaltende Waffenruhe. Und wir brauchen hier auch die uneingeschränkten Zugang für humanitäre Hilfsgüter, um die Lage der Menschen halbwegs stabilisieren zu können und der Hungersnot ein Ende setzen zu können.
Das muss ja, also gerade für die HelferInnen vor Ort, unfassbar gewesen sein, dass man seit Wochen stehen da tausende Lkw bereit und warten, abfahren zu dürfen, wollen helfen und dürfen aber nicht. Wie geht's euch da vor Ort mit dieser Situation?
Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Eine Achterbahnfahrt, wo du täglich beim Aufstehen wieder neu in das Karussell einsteigst, in dieses Achterbahnwagerl einsteigst und positive Nachrichten manchmal vernimmst, so wie die am Sonntag wirklich überraschend kam von der Grenzöffnung, oder aber auch jeden Tag unglaublich viele negative Nachrichten hörst, von was gerade jetzt wieder wo an Angriffen passiert ist, wie viele Menschen gestorben sind. Und was mir besonders nahe geht als Rotkreuz-Mitarbeiter, ist der Tod von Rotkreuz-Kolleginnen und Kollegen. Und leider haben wir in Gaza, aber auch in Israel, allzu viele tote Kolleginnen und Kollegen beklagen müssen.
Da kommen wir dann auch nochmal später drauf zu sprechen. Als Rotes Kreuz seid ihr ja auch zur Neutralität verpflichtet. Das steht einfach ganz, ganz oben. Was bedeutet denn das? Vielleicht erklärst du uns das nochmal. Auch vielleicht beim Verteilen von Hilfsgütern.
Neutral zu sein, das heißt für uns nicht nach Herkunft, nach Religion, nach Ethnie oder nach politischer Meinung oder nach auf welcher Seite des Konflikts stehst zu differenzieren, sondern einfach nur nach dem Ausmaß der Not allen zu helfen, die Hilfe brauchen. Keine Stellung, keine Partei zu beziehen. Das heißt Neutralität für uns. Und wenn ich das etwa umlege auf eine Hilfsgüterverteilung, dann heißt das, dass dort nach dem Ausmaß der Not Hilfe verteilt wird und nicht nach irgendeiner, nach Ausweis, nach Zugehörigkeit zu einer Religion oder nach einem Clearing, ob jemand der einen oder anderen Seite nahesteht. Das heißt für uns auch, dass wir Hilfsverteilungen so organisieren, dass sie den Menschen möglichst einfach zugänglich sind, dass sie für alle Altersgruppen erreichbar sind, dass wir gerade die Gruppen, die am vulnerabelsten sind, alte Menschen, kranke Menschen, dort priorisieren, weil ihre Not meistens am größten ist. Und das heißt, dass wir auch in Verpflichtung auch gegenüber unseren Prinzipien klar und transparent auch nachvollziehbar gestalten, wie wir Hilfe verteilen.
Also ihr geht einfach dorthin, wo Hilfe benötigt wird. Da wird nicht priorisiert, ihr seid absolut unparteiisch, ihr seid neutral und trotzdem sind so viele HelferInnen bereits getötet worden und gestorben. Ich meine, wie geht ihr als Helfer und Helferinnen mit dieser Situation und auch mit dieser Angst um, oder? Oder gibt es die nicht?
Angst ist ein Alarmzeichen. Ich denke, wenn ich Angst verspüre, dann weiß ich, dass ich möglicherweise einen Schritt zu weit gegangen bin. Das ist ein gutes Warnsignal für mich persönlich. Was wir tun ist, wir versuchen wirklich auch all unser Personal sicherheitsmäßig auf die Zeichen zu trainieren, in sie gut zu schulen, sodass es das Risiko minimiert wird. Allerdings, und das zeigt uns das Beispiel des Gaza-Konflikts ganz deutlich, ist das Risiko nie ganz ausschaltbar. Wir haben 30 Kolleginnen und Kollegen des palästinensischen Roten Halbmonds seit Kriegsbeginn verloren. Wir haben 6 Kolleginnen und Kollegen des israelischen Roten Davidsterns verloren und wir haben auch mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IKRK, die in diesem Konflikt im Einsatz ihr Leben gelassen haben. Das Risiko ist immer da. Wir versuchen das Risiko möglichst zu minimieren. Manchmal geht das allerdings nicht gut und dann ist es auch unglaublich wichtig, dass das Team funktioniert, dass wir innerhalb des Teams auch gemeinsam bearbeiten, was erlebt wurde, was passiert ist und dass wir uns gegenseitig auch den Trost, die Unterstützung geben, die es braucht.
Jürgen, du hast ganz zu Beginn die Situation der Menschen in Gaza angesprochen und hast doch über die ganz schreckliche Wassersituation gesprochen. Es gibt einfach kein Trinkwasser, es gibt keine Hygienemaßnahmen, es gibt keine Sanitäreinrichtungen. Kannst du uns da vielleicht noch einmal genauer erklären, wie kann man sich das vorstellen, diese Situation?
Wer mal zelten war, kennt vielleicht, wie es ist, wenn man sich 3 Tage nicht gewaschen hat und 3 Tage Outdoor-Camping betreibt. Das mag lustig sein. Es wird nicht mehr lustig, wenn man dann 3 Monate unter Zeltplanen leben muss, kein Wasser hat, kein Klo hat, sondern versucht, irgendeine Latrine zu bauen oder zu finden. Wenn die Müllentsorgung nicht funktioniert, die Müllberge sich links und rechts türmen. Bedenke, 2 Millionen Menschen leben in Gaza, in ungefähr 10% der Gesamtfläche der Stadt, weil der große restliche Teil umkämpft ist, unter israelische Kontrolle steht, beziehungsweise als Evakuierungszonen ausgewiesen ist, wo die Menschen verlassen müssen. Das heißt, wir haben ganz kleine Hotspots, wo dicht gedrängt Zehntausende von Menschen leben in einer Situation, wo es einfach hygienisch an allem mangelt, wo nichts mehr funktioniert, wo es keinen Strom, kein Wasser, keine Abwasserentsorgung gibt. Und das sind die Lebensbedingungen, unter denen die Menschen dort vegetieren müssen.
Das sind natürlich unglaublich schnell Krankheiten
ausbreiten. Genau, das wollte ich gerade sagen. Dass in so einer Situation auch dann Krankheiten ausbrechen, etwa Durchfallerkrankungen, die sich gerade in den letzten Monaten massiv erhöht haben in ihrer Zahl, Hautkrankheiten wie die Krätze, das ist unabwendbar und das sehen wir in Gaza und das ist unser täglich Brot als Helfer.
Nun, im Feldspital in Rafah gibt es sauberes Wasser, unter anderem mit Hilfe aus Österreich. Das österreichische Rote Kreuz hat die Wasseraufbereitungsanlage dort zur Verfügung gestellt. Wie hat das genau ausgeschaut? Wie wichtig ist das? Von welchen Dimensionen sprechen wir da?
Naja, da sind wir ein bisschen stolz drauf. Die Wasseraufbereitungsanlage des österreichischen Roten Kreuzes, die im Feldspital steht, hat im ersten Betriebsjahr rund 2,2 Millionen Liter sauberes Wasser produziert. Und Wasser ist Leben. Wasser ist umso wichtiger in einem Krankenhausumfeld, wo Menschen schon geschwächt sind, wo sie mit verunreinigtem Wasser noch weiter geschwächt werden, wo Kranke noch kränker würden. Also Wasser in diesem Spital ist überlebenswichtig und wir sehen, also Österreichisches Rotes Kreuz, ja eine der großen anerkannten Wassernationen im Internationalen Rotkreuz und dementsprechend hat unsere Infrastruktur, haben aber auch unsere Kollegen in Gaza und ich erinnere daran an einen früheren Podcast, in dem Christopher Friedrich zu Gast war, der dort zweimal in Gaza im Einsatz war, um als Wasserexperte zu helfen.
Ja, sehr zu empfehlen, der Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Kommen wir vielleicht noch auf weitere Hilfsmaßnahmen zu sprechen. Du hast doch vorher angesprochen, dass ihr fordert die Freilassung aller Geiseln. Fakt ist, dass eben noch viele Angehörige um das Schicksal von Geiseln bangen. Geiselnahmen sind nach dem humanitären Völkerrecht verboten. Wie unterstützt denn hier das Internationale Komitee des Roten Kreuzes?
Ja, das IKRK tritt hier als neutraler Vermittler auf und als neutraler Helfer. Wir sind nicht an den Verhandlungen zu Geiselfreilassungen direkt beteiligt, unterstützen aber dann etwa den Austausch von Geiseln nach der Vereinbarung der Konfliktparteien. In Gaza heißt das konkret, dass wir beim Austausch von 149 Geiseln bis dato, übrigens ausgetauscht gegen rund 1650 palästinensische Gefangene, unterstützt haben und diese Austausche durchgeführt haben.
Mhm. Ich habe es vorher gerade gesagt, also laut dem humanitären Völkerrecht natürlich, Geiselnahmen sind da verboten. Jetzt liest man immer öfter von mangelnder Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Unter anderem Rotkreuz-Vizepräsidentin Anja Oberkofler verurteilt das natürlich und sagt, die Zivilbevölkerung darf niemals angegriffen werden. Humanitäre Hilfe muss zugelassen werden und zwar unabhängig, neutral, bedingungslos. Das schlägt natürlich in dieselbe Kerbe, was du vorher schon gesagt hast. Wie wichtig ist denn jetzt auch, um auf die Neutralität nochmal zurückzukommen, wie wichtig ist das zum Beispiel bei diesen Geiselübergaben? Ohne die wäre das ja eigentlich alles überhaupt nicht möglich, ohne der Neutralität.
Neutralität und Unparteilichkeit sind zwei unserer Grundprinzipien. Wir ziehen niemals eine Seite, bleib neutral, bleib unabhängig und differenziere nicht, ob jemand gut oder böse ist. Das ist für uns deshalb so wichtig, weil es die Grundlage ist für das Vertrauen, das wir brauchen, das Vertrauen aller Konfliktparteien, hier wirklich als Vermittler, als neutraler, als neutrales Element zu stehen, das völlig unabhängig von welcher Seite man angehört, die Hilfe bringt. Und Neutralität ist für uns der Schlüssel dazu, dass wir mit allen Seiten sprechen können, dass wir mit allen Seiten verhandeln können, dass wir mit allen Seiten etwa unsere Bewegungen innerhalb eines Konfliktgebiets abstimmen, alle Seiten informieren und auch dementsprechend Hilfe leisten können.
Mhm. Jürgen, schauen wir nach vorne. Es geht ja jetzt tatsächlich trotz aller anhaltenden Kampfhandlungen um die Wiederherstellung von Lebensgrundlagen, oder? Erzähl uns doch ein bisschen, wie baut man denn das wieder auf? Wo fängt man da an? Wie arbeitet ihr da?
Die Wiederaufbauarbeit in Gaza wird sicherlich ein langjähriges Unterfangen werden. Wenn wir uns das anschauen, wenn es denn dann Frieden gibt, wird es darum gehen, initial die Lage der Menschen zu stabilisieren, sie unterzubringen, die Basisversorgung der Menschen mit Wasser, mit Lebensmitteln zu stabilisieren. Wir machen das meist über die Verteilung und Hilfe mit Finanzzuschüssen. Und es wird im Weiteren darum gehen, die Region wieder aufzubauen im wirklichen Sinn, wahrsten Sinne des Wortes, nicht Häuser wiederzuerrichten. In Gaza leben mehr als 2 Millionen Menschen. Das heißt, wir brauchen hier dann eine Infrastruktur, die wieder funktioniert. Und es geht für uns als humanitäre Hilfsorganisation dann vor allem darum, den Menschen wieder ein Einkommen zu ermöglichen. Mhm. Ein Einkommen zu ermöglichen, indem man sie etwa berufsqualifiziert, indem man Saatgut für die Bauern bereitstellt, indem man etwa Fischereibedarf für die Fischer bereitstellt oder die Grundausstattung des kleinen Ladens des Händlers an der Ecke mitfinanziert, damit der wieder in seinen normalen Geschäftsbetrieb einsteigen kann.
Ja, und Jürgen, was auf alle Fälle fix ist, ohne Geld geht hier gar nichts. Wir möchten uns an dieser Stelle auch wirklich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die bereits für Gaza gespendet haben und gleichzeitig aber auch aufrufen, jetzt nicht nachzulassen. Spenden sind lebensnotwendig. Wie wichtig ist denn das nochmal konkret? Vielleicht bringst du es nochmal auf den Punkt.
Gaza ist eine der größten humanitären Katastrophen, die wir in den letzten Dekaden erlebt haben. Und der Bevölkerung Gazas, den Kindern, den Frauen, den alten Menschen, denen kommen diese Hilfe zugute. Die Menschen überleben dank unserer Unterstützung. Und es ist daher auch nach wie vor unglaublich wichtig, dass wir weiterhin solidarisch bleiben und diese Hilfe für die Betroffenen, die Hilfe für die Menschen in Gaza, die Not leiden, noch weiter am Laufen halten.
Ja, Jürgen, vielen Dank. Abschließend, du hast erzählt, du bist jetzt seit 10 Tagen in Kairo, bist aber jetzt schon zum zweiten Mal da, koordinierst, du hilfst, du unterstützt, wo es nur geht, mit deinem Team, siehst natürlich unglaubliches Leid. Was wünschst du dir für die kommenden Wochen, Monate oder vielleicht sind es auch nur Tage? Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass die Waffen in Gaza schweigen. Ich wünsche mir aus Sicht des Roten Kreuzes ganz speziell, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Gaza, die Kollegen vom palästinensischen Roten Halbmond, uneingeschränkt wieder überall dorthin können, wo Hilfe ist. Ich wünsche mir, dass keine einzige Ambulanz des palästinensischen Roten Halbmonds mehr angegriffen wird. Und ich wünsche mir auch, dass alle Geiseln sofort freikommen.
Jetzt angenommen, die Hilfe wird wieder blockiert. Wie geht dann eure Arbeit weiter?
Wir werden so lange vor Ort bleiben, solange wir eine Chance haben, Menschen in Not zu erreichen. Und wir werden auch weiterhin unsere Stimme dafür erheben, dass wir diesen Zugang zu den Menschen in Not garantieren können und aufrechterhalten können.
Jürgen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir das Allerbeste von ganzem Herzen. Danke.
Danke, liebe Grüße nach Wien.
Ja, meine Damen und Herren, damit herzlichen Dank wieder an Sie für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie mit dabei waren bei diesem so wichtigen Podcast. Ja, empfehlen Sie ihn weiter, wenn Sie mögen. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören. Machen Sie es gut. Alles Schöne. Ihre Isabella Richter.